Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness, nämlich die Architektin und BIM-Expertin Christina Hahn. Liebe Christina, ich freue mich, dass wir heute was zusammen hier bauen. Und zwar hoffentlich ein ganz interessantes Gespräch.
Vielen Dank, Nicole. Ich freue mich auch sehr.
Das ist selten, dass wir eine Architektin zu Gast haben und umso mehr freue ich mich heute darauf. Ich bin schon ganz neugierig und bimmelimmelim, da haben wir schon ein Stichwort genannt, BIM-Expertin. Das ist in der Fachwelt, auf dem Bau, ja in aller Munde. Aber ich glaube, viele, die uns zuhören, wissen noch gar nicht, was überhaupt BIM ist.
Also BIM, das Akronym der drei Buchstaben BIM, steht für Building Information Modeling und ist die digitale Arbeitsmethode im Bauwesen. Also sie regelt eigentlich die Information im digitalen Zwilling des Gebäudes, was errichtet werden soll. Also wir nehmen die ganze Planung digital vorweg und bauen im virtuellen Raum alles so auf, wie wir es später im realen Raum auch bauen werden. Das ist BIM.
Das ist BIM. Das heißt nicht mehr Blätter, die sich auf großen, großen Tischen ausbreiten lassen und nachher wieder nie mehr zusammenfalten lassen, sondern tatsächlich die digitale Darstellung und vor allem aber auch Planung von Großprojekten. Jetzt weiß ich, wir hier in Good Old Europe, wir sind ja immer so ein bisschen hinterher. Und da hast du einen großen Vorsprung in deiner Biografie. Magst du uns mal von dieser Station berichten, die dich ja auch jenseits des Kontinents gebracht hat?
Ja, ich habe Deutschland als Studentin verlassen in die USA und habe dort gelebt, gearbeitet und bin als Architektin nach fast 2 Jahrzehnten wieder zurückgekommen und habe diesen Pragmatismus und diese digitale Arbeitsweise mitgebracht, diese Erfahrung daraus, weil ich es gar nicht anders kennengelernt habe. Und diese Sichtweise war eben anders als das, was ich hier in Deutschland dann wieder erfahren habe. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich diesen Pragmatismus mitbringe und diese andere Sicht habe auf die Bauprojekte. Und das musste ich dann erst wieder lernen. Und in der Fulbright-Community, Fulbright ist das Stipendium, mit dem ich in die USA gehen konnte und durfte. In der Fulbright-Community nennen wir das Reverse Culture Shock. Also ein Kulturschock, wenn man wieder zurückkommt ins Heimatland.
Cool. Aber dieser Reverse Culture Clash oder Schock oder was immer es bei dir ausgelöst hat, hatte ja viele, viele Geschenke in sich. Denn ausgebildet bist du jetzt verkürzt gesagt mit der deutschen Industrienorm. Da ist das German Engineering, da ist die doppelte und dreifache Sicherheitskomponente immer mit drin. Dann gab es den Pragmatismus, dann gab es vielleicht auch in den USA das, was der eine oder die andere Bauingenieurin vielleicht als gar nicht so nachhaltig, solide und abgesichert empfinden würde. Und dann kamst du zurück. Wäre es zu viel gesagt, zu behaupten, dass du jetzt Best of Both Worlds in dir trägst?
Oh, das ist natürlich ein Kompliment. Ja, wenn ich das so sehen darf, so würde ich das vielleicht anders formulieren, zu sagen, man ist mit dieser Erfahrung vielleicht ein paar Jahre voraus, also nicht besser oder schlechter, sondern einfach an einem anderen Stadium von der Entwicklung, in die das geht. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich mit einem soliden Ausbildung aus Deutschland in die USA gegangen bin, weil, also da lasse ich nichts drüber hinwegkommen. Dieses deutsche Diplom-Ingenieur an der Hochschule gibt einen guten Werkzeugkasten. Also dass die Fundamente einfach schon, Fundamente, das ist wieder so ein architektonisches Wort, aber dass die gelegt sind. Und dann bin ich aber in die USA und ab da ging alles nur noch digital. Und das ist diese Leichtigkeit, dieser Silicon Valley Spirit, den man da hat, der ja auch nach Deutschland und Europa rüberschwappt, diese Unbekümmertheit, dieses Just Do It, dass ich dort ja eigentlich gelebt habe und dass ich dann wieder mitgebracht habe nach Deutschland.
Ja, es klingt so, als ob da wirklich zwei Dinge zueinander kommen, die zusammenkommen dürfen, Solidität und Agilität. Ein Traum auf jeder Baustelle. Wenn jetzt so eine transatlantisch erfahrene Frau zurückkommt und das Projekt Berliner Flughafen anguckt, was denkst du dann?
Ja, schwierig, mich jetzt hier in der Öffentlichkeit darüber zu äußern. Ja, weil Kritik
aber
ist immer.
Gibt es ganz so Metastränge, die irgendwie trotzdem für uns alle auch interessant sind. Denn wir sind alle nicht Bauingenieurinnen, aber ich glaube, so als Bürgerin, als vielleicht auch Unternehmerin kennen wir das ja durchaus, dass wir Sachen gestalten wollen und dass wir Sachen planen und dass wir Sachen umsetzen. Und dieser Blick vielleicht genau zwischen diesen Kulturen, der würde uns erfrischen.
Genau, du sagst es, es ist die Agilität, ja, es ist dieses einfach mal machen und umsetzen. Und wenn du jetzt sagst, Berliner Flughafen, Großprojekte, wir sind in Deutschland sehr schnell am Kritisieren. Das hat nicht funktioniert, da ging es über den Preis hinaus. Und es ist einfach eine Mindset-Sache, es ist eine Einstellungssache, wie ich auf so ein Projekt schaue. Und da sind wir einfach immer sehr schnell drin, die Dinge zu sehen, die zu kurz kamen oder die schief gelaufen sind. Aber wir sehen nicht die Dinge, die toll sind und wir feiern sie auch nicht. Ich gebe dir das Beispiel an einem anderen Großprojekt. Das ist die Philharmonie in Hamburg. Die ist auch über den Preis gegangen. Die war auch zu teuer. Da gab es auch Konflikte. Aber die ist in kürzester Zeit so gut angekommen. Die hatte immer Full House, also die hat immer ihre Tickets verkauft. Und die ist einfach ein Kassenschlager, nicht nur für das Haus selbst, sondern für die ganze Stadt Hamburg.
Oh ja.
Und das ist das, was in Deutschland noch nicht so ganz verstanden worden ist. Ja, wir feiern diese Großprojekte nicht. Wir fangen immer nur an zu nörgeln und zu schimpfen, was nicht funktioniert. Und ja, das ist auch eine Mindset-Sache. Und da spielt dieser USA-Pragmatismus, dieses Just Do It, diese Leichtigkeit mit rein.
Dennoch kann ich mir vorstellen, wenn du projektverantwortlich gewesen wärst, das Stichwort Flughafen Stuttgart 31, sagen ja jetzt schon wieder Menschen, so richtig zufrieden wärst du dennoch nicht. Damit könnte ich mir vorstellen, obwohl ich diesen Aspekt super interessant finde, zu sagen, lasst diesem Projekt, auch wenn es vielleicht nicht im Projektplan ist, doch mal Zeit, sich noch zu amortisieren. Über das Projektende hinaus, nämlich in die Lebenszeit des Bauwerks hinein, finde ich einen ganz, ganz spannenden Blick darauf. Also auch im Vertrauen zu bleiben, auch als Akteurin, als Bauleiterin, als Beteiligte im Vertrauen zu bleiben. Ja, mag sein, dass wir jetzt die ein oder andere Kennzahl, die ein oder andere Deadline nicht einhalten, aber wir sind auf einem guten Weg. Also dafür danke ich dir sehr. Ich könnte mir dennoch vorstellen, dass du mit dem ein oder anderen Timing auch unglücklich gewesen wärst.
Definitiv.
Und jetzt liest man auch gerne, und ich lade auch alle dazu ein, deinem Profil auch auf LinkedIn zu folgen. Da sprichst du ja sehr viel auch über Bau-Mindset und über ja die Haltung, wie du es gerade schon angedeutet hast. Warum scheitern denn solche Projekte im Zeitplan? Was würdest du sagen, woran liegt es? Liegt es an der Technik oder doch am Human-Faktor?
Es liegt definitiv nicht an der Technik. Weil das Ausland macht es ja vor und es gibt ja auch erfolgreiche Projekte, die das demonstrieren. Woran liegt es? Es liegt an unserer konventionellen Arbeitsweise, die bisher ganz anders aufgebaut war, die aus einer anderen Zeit kommt, wo wir HOAI-Ingenieursverträge hatten, wo wir ein Vergabesystem haben, wo wir ein föderalistisches System haben. Und das eigentlich ein pyramidiales Machtstrukturen haben, die dieser dynamischen, agilen Arbeitsweise kontraproduktiv sind, nicht unterstützend sind. Es ist einfach so, dass es nicht nur ein Baustein ist, den man addieren kann. Also man kann nicht sagen, ich habe die konventionelle Arbeitsweise und ich addiere jetzt BIM, indem ich einfach eine Software akquiriere und mein Team drin schule und dann machen wir auch noch BIM additiv. Sondern es ist ein ganzer Paradigmenshift. Das heißt, ich gehe weg von der konventionellen Arbeitsweise, die da ist, pyramidal Machtstrukturen, die da ist, Planungszyklen, jeder in seinem Informationssilo zu arbeiten, sondern ich gehe hin zu einer gemeinschaftlichen Arbeitsweise, wo sie an einer Single Source of Truth arbeiten, ja, also einer Quelle, wo alle Daten an einer Stelle sind, nicht kopiert sind, an diesem digitalen Modell. Ja, und das war eben transparent gemeinschaftlich daran arbeitet.
Das heißt, weg von den Insellösungen, ne? Der Sanitär- und Heizungstechniker arbeitet quasi nur an seinen Lüftungsrohren und die anderen arbeiten nur an den Wänden und die anderen nur an den Decken. Alle arbeiten am selben Modell. Die müssen sich nicht irgendwann wieder küssen.
Nee, das machen die ja immer noch. Wir haben ja immer noch Fachexperten, die für ihre Expertise arbeiten. Das heißt, der Statiker wird keine Lüftung kreieren. Aber sie arbeiten so zusammen, dass sie zeitgleich arbeiten. Also nicht, ich schicke dich nicht 2 Wochen weg und wir treffen uns in 2 Wochen wieder und dann haben wir eine gemeinsame Abgabe, sondern es ist das tägliche Miteinander arbeiten und miteinander Konflikte lösen. Und da ist Deutschland jetzt auch gerade auf einem guten Weg dahin. Ich war gerade auf einem Bauherrenkongress in Karlsruhe, der nach meinem Kenntnis der erste seiner Art war, indem er die 3 großen Bausteine BIM, Lean und IPA zusammengenommen hat und präsentiert hat.
Was ist IPA?
Das sage ich dir ganz schnell. Also BIM haben wir schon gesagt, ist Building Information Modeling. Das ist die Informationsdatenbasis im dreidimensionalen digitalen Modell. Lean Construction ist die Zeitplanung und die Taktung der Prozesse, also die Regelung, wie wir zusammenarbeiten. Und IPA, Integrated Project Delivery im Englischen oder Integrierte Projektabwicklung im Deutschen, IPA, das ist die vertragliche Grundlage des Mehrparteienvertrags, der das Vertrauen ermöglicht, zusammen als Team ein gemeinsames Ziel zu haben, nämlich das bestmöglichste Bauprojekt abzuliefern.
Wow. Jetzt reden wir über Bau, aber es klingt so, als bräuchte jedes Unternehmen, egal ob sie Hochbau machen oder irgendwelche Projekte oder Coaching oder Dienstleistung, eigentlich genau so eine Arbeitsweise. Zusammen zeitgleich am selben Projekt arbeiten. Es klingt so, als wären da unglaublich viele Synergien drin in dieser Denkweise. Du sagst es schon, es ist nicht eine Software, es ist nicht eine Technik, es ist eine Haltung, die hinter Kollaboration hintersteht, richtig?
Richtig, definitiv.
Was würdest du sagen, welches Prinzip sollten sich eigentlich alle Unternehmen, auch fernab der Baubranche, daraus ziehen? Was ist einfach eine interessante, neue Art der Zusammenarbeit?
Es ist, sich auf was Neues einzulassen, und den Mut zu haben, was Neues auszuprobieren und auch wirklich anzuwenden. Es ist eine Entscheidung zu treffen, ohne zu wissen, was der Outcome ist, also was das Ergebnis sein wird. Also Entscheidungen zu treffen unter Ungewissheit. Und das ist genau das, was ich strukturiere und was ich Entscheidungsarchitektur nenne. Das ist also der Kit zwischen diesen 3 Bausteinen. Ja, zwischen der Informationsbasis, zwischen der Zusammenarbeit und zwischen der vertraglichen Vertrauensgrundlage, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander arbeitet für das bestmögliche Auskommen, also das bestmögliche Produkt, dass man sich als Team versteht.
Ich höre das Wort Kit mit großem Vergnügen, finde ich ein schönes Sinnbild, das Verbindende, das Aneinanderklebende, das, was eben nicht die Fugen macht, das, was nicht auseinanderreißt, sondern verbindet. Ich höre aber auch sowas wie einen Raum des Vertrauens schaffen, in Vorleistung gehen, indem ich an das Gute glaube, indem ich an die Zielerreichung glaube. Heißt das umgekehrt auch, dass ein großer Teil deiner Arbeit darin besteht, genau solche, in diese geistige Vorwegnahme zu gehen, dass alles gut wird, dass alles dort landet, wo es landen soll, an der Baustelle?
Ja, wir sprechen da mal immer oft von Vertrauen, aber eigentlich neulich hatte ich diese Diskussion, dass das richtige Wort eigentlich Zutrauen ist. Das heißt, ich muss meinen Teampartnern zutrauen, dass die liefern, weil ich ja von deren Zuarbeit auch abhängig bin, dass ich ein gutes Projekt abgeben kann. Das heißt, ich brauche dieses Vorschuss-Zutrauen, bevor es überhaupt losgeht. Und ja, das hat definitiv was mit Mindset zu tun. Mhm. Und im IPA, im integrierte Projektabwicklung oder anders gesagt, der Mehrparteienvertrag, der sagt es schon, es ist nicht eine Partei oder zwei, sondern es sind alle Parteien in einem Vertrag, in einer Allianz zusammengeschlossen. Und die bestimmen dann, wie sie miteinander zusammenarbeiten wollen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise.
Was machst du, wenn der Technik, die Verantwortung zugeschrieben wird, unter dem Motto, jetzt haben wir ja BIM, die Frau Hahn hat das bei uns eingeführt, jetzt läuft's von sich aus. Das heißt ja, da wird auch Verantwortung abgegeben, in dem Fall an die Technik. Wie gehst du damit um?
Die Verantwortung bleibt immer beim Mensch. Mhm. Es ist ja genauso, ein Auto ist auch ein Technikteil. Ja, wenn ich jetzt mit dem Auto einen Unfall baue, dann ist auch nicht das Auto dran schuld, sondern die Menschen, die eben in den Fahrzeugen saßen, ja. Und auch wenn sie vielleicht nicht schuld waren, wenn ein Baum draufkippt oder was auch immer, auf jeden Fall die Verantwortung für dieses Fahrzeug und für die Beseitigung, die liegt wieder beim Menschen. Und so ist es auch mit Building Information Modeling oder mit der Technik. Die Werkzeuge sind nicht dafür verantwortlich, wie sie gebraucht werden.
Mhm. Dennoch bist du ja eine große Freundin, logischerweise, Verfechterin von BIM, weil es alles auf den guten Kopf stellt, auf den produktiven Kopf stellt. Wie viel Prozent des Erfolgs würdest du denn der Technik alleine zuschreiben, wenn jemand BIM einführt? Wo sagst du, Mensch, dass wir jetzt das Ziel mit BIM so cool erreicht haben, das schreibe ich zu x Prozent auch wirklich der Einführung dieses neuen Werkzeugs zu? Und wie viel Prozent hängen aber eben trotzdem in Anführungszeichen bei den Menschen?
Es gibt ja Untersuchungen, wie viel Geld du sparen kannst, wie viel Zeit du sparen kannst, wie viel Komplexität du reduzieren kannst, wenn du in dieser Methodik arbeitest. Aber das alles sagt eigentlich nichts viel drüber aus, wie das erlebt wird und wie es gelebt wird und wie es eine Firma voranbringt. Das geht nur, indem sie es mal gemacht haben. Und wenn sie es mal umgesetzt haben, dann gehen sie nicht mehr zurück. Mhm. Also es ist einfach ein Erlebnis. Ja, es ist irgendwie, du hast gefragt, was ist der Unterschied zwischen der Technik und dem Menschlichen? Es sind ja die Menschen, die das anwenden müssen. Deshalb sage ich auch immer, du kannst eigentlich nicht ein halbes BIM-Projekt machen. Mhm. Ja, du musst ganz reinspringen. Deshalb brauchst du diesen Mut, das einfach mal umzusetzen. Und zwar konsequent und komplett, nicht nur ein Teil davon.
Ein bisschen schwanger gibt es nicht und ein bisschen BIM gibt es auch nicht, oder?
Nee, es gibt kein bisschen schwanger und es gibt kein bisschen BIM. Ja, das ist irgendwie eine Reise, auf die du dich mal einlassen musst. Und neulich hatten wir das Gespräch, es ist wie Fahrradfahren. Das kannst du auch nicht theoretisch lernen. Du musst wirklich mal auf ein Fahrrad steigen und losfahren. Und dann hast du es erlebt und dann weißt du, wie es funktioniert. Dann hat dein Körper das erinnert. Und mit Building Information Modeling, mit dieser Methode, ist es so ähnlich. Das heißt, wenn du ein Büro hast, dann nimmst du ein Projekt raus, und zwar aus dem realen Tagesgeschäft, und sagst, das gibt unser Prototyp, da probieren wir diese Methodik mal aus. Und dann musst du einfach das Vertrauen haben, dass es funktioniert. Weil es haben schon so viele andere auch gemacht. Mhm. Ja, also es funktioniert. So wie du dir auch ein Auto kaufst und nicht verstehst, wie der Motor eigentlich funktioniert und du vielleicht auch nicht reparieren könntest. Aber du weißt, da fahren so viele andere draußen rum, irgendwie werde ich es wieder repariert kriegen oder einen finden, der es repariert. Das heißt, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung.
Und es ist natürlich bedauerlich, wenn die Lösung heißt, ich fahre wieder mit meinem alten Auto, denn das kann ich, das kenne ich, das habe ich schon immer so gemacht. Obwohl da vielleicht eine Rennmaschine namens BIM vor meiner Haustür steht, ist das die eigentliche Gefahr, dass BIM gar nicht in seinem großen Ausmaß genutzt wird? dass man doch wieder zurückfällt auf die zwei, ich sage jetzt mal auf die 2D-Welt?
Ja, das ist gar nicht so abwegig. Das ist passiert und passiert auch immer noch, wird aber aussterben. Einfach weil die BIM-Methodik so effizient ist, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig sein kann und bleiben kann. Und dann ist da noch was. Es ist nicht nur der Wettbewerb, der einen abzieht, sondern es ist auch ein anderes Verständnis von Baukultur, dass man ein Projekt nicht mehr in einzelnen Phasen sieht, sondern über die Lebensdauer eines Gebäudes. Und dass jetzt am Anfang der Planung schon der Betrieb, der später mal das Gebäude benutzen und betreiben wird, mit bei der Planung am Tisch sitzt und nicht mehr einfach nur mit dem Endprodukt irgendwie zurechtkommen muss, sondern da schon seinen Input geben kann. Das heißt, der Lebenszyklus eines Gebäudes wird wichtig. Ja? Und da gibt's einfach kein Zurück mehr zu 2D, weil ich das auch gar nicht monitoren kann. Also ich kann keinen 2D-Plan gegen ein 3D-Modell kollidieren lassen und prüfen, geht auch nicht. Deshalb geht's kein halbes BIM. Also entweder du steigst in die Rakete und fliegst auf den Mond, dann kannst du dann auf dem Mond auch nicht sagen, ich fahre jetzt lieber Trabi und fahre wieder zurück.
Ja, das ist eine Entscheidung. Es ist ein wirklicher Paradigmenwechsel. Das ist sehr deutlich geworden. Ich finde das so spannend, dass der menschliche Anteil gerade bei so einer Riesentechnik eine Rolle spielt, denn der Mensch kann verhindern, der Mensch kann eine Umleitung suchen, die dann wegführt von der wirklichen Innovation. Es hängt alles davon ab, ob dieses wahnsinnig machtvolle Tool gelebt wird, ob es wirklich eingeführt wird. Und gerade hast du erzählt, dass der Lebenszyklus des Gebäudes eine Rolle spielt. Glaubst du, dass auch aus dieser Ecke der große Impuls kam, also sprich aus den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der späteren Gebäudebetreiber, BIM wirklich nach vorne zu bringen? Oder wer war der große Impulsgeber, wirklich für den Change zu sorgen in einer doch sehr konservativen Branche? Oder kommt es eher so aus europäischer Richtung, weil die großen Ausschreibungen mittlerweile BIM erfordern? Wo kommt's her? Wo kam der große Innovationsschub her? Was würdest du sagen?
Ich glaube, der Schub ist noch gar nicht ganz angekommen. Der ist immer noch am Anlaufen. Es gab auf der Konferenz auch Menschen, die gesagt haben, BIM ist tot. BIM hat nicht funktioniert. Eben genau aus diesen Gründen, dass man halt mal halb BIM probiert hat, dass man dann nicht weiterkam und wieder auf die gewohnten Arbeitsmethoden zurückgefallen ist und dann einfach diese Benefits gar nicht einkassieren konnte. Diese großen Versprechen, die diese Methodik versprochen hat, die wurde nicht realisiert.
Ist denn BIM tot?
Nein, natürlich ist BIM nicht tot. Aber du hast vorhin gefragt, woher kommt der Schub? Mhm. Der Schub kommt nicht aus dem Regelwerk, dass man sagt, okay, ihr müsst es jetzt machen. Das ist durch Druck passiert eigentlich gar nichts. Es passiert nur durch Sog. Durch Sog, das heißt, man sieht, hey, da geht's effizienter. Ich habe das mal probiert und ich kenne diese Arbeitsweise. Das ist, ja, ich will nicht mehr anders arbeiten als so. Ich will nicht mehr anders arbeiten als transparent und mit meinem Team und in, ja, Konflikte lösen. Genau, in Echtzeit. Ich will nicht mehr unnötige Arbeit machen. Ich will menschliche Fehler vermeiden. Ich will Kopien vermeiden. Ja, ich will nicht immer dasselbe nochmal machen müssen. Ich will nicht immer das Modell nochmal neu modellieren müssen. Ich will es einmal modellieren und dann verändern und weiterarbeiten damit. Und der Sog ist einfach größer. Und du hattest gefragt, ob die Menschen, ob das aus der Haustechnik kommt. Ja, ich denke, die war früher Treiber, die haben die digitale Arbeitsweise auch schon viel länger gehabt als jetzt zum Beispiel meine Branche, die Architekten, die eher noch im Entwurf tätig sind und denken, ja, die zum Teil auch nicht alle, aber manche so ein bisschen von oben herunter geschaut haben und gesagt haben, ich habe so den kreativen Beruf, ich bin so der Star, das Sternchen und ich mach was Kreatives.
Gehen Sie und zur Seite, der Künstler kommt.
Genau, der Künstler kommt und die anderen dürfen's irgendwie realisieren, irgendwie zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist nicht gut für eine Zusammenarbeit und es ist auch nicht gut für das Endprodukt Gebäude, wenn die Trades, also die Fachbereiche untereinander sich bekriegen. Ich glaube, die müssen zusammenarbeiten, am selben Strang ziehen. Und da muss auch mal ein Architekt einem TGA-Planer zuhören, der eine geniale Lösung anbietet und sagt, warum machen wir es nicht so? So ist doch viel besser. Und ja, ich glaube, daher kommt diese Sogwirkung.
Ist denn BIM Demokratie am Bau?
Hat demokratische Züge, definitiv. Ich meine, am Ende hat immer, muss jemand dafür bezahlen. Am Ende müssen auch hier muss auch hier Verantwortung übernommen werden. Aber das muss ja auch in einer Demokratie, wenn ich so nachdenke. Ja, es hat demokratische Züge.
Und vor allem kreative Züge höre ich raus.
Kreative und die Transparenz ist ja eins. Und Transparenz hat auch zur Konsequenz eine andere Fehlerkultur. Ja. In unserer konventionellen Arbeitsweise wurden Fehler immer bestraft. Und was hat es geführt? Dass man sich nicht mehr traut, Fehler zu machen. Man muss immer perfekt sein. Man wird als junger Projektleiter auf die Baustelle geschickt und das sind dann Millionen Projekte und jetzt zeigst du mal, was du kannst, ja? Da darfst du doch keinen Fehler machen. Ja, genau. Da musst du ja so. Und dann kommt auch dieses Fehler eingestehen oder auch dieses Nachfragen, was nicht wissen, ne? Wird damit unterbunden. Weil nicht wissen heißt Macht abgeben und heißt sich die Blöße geben, dass ich das nicht weiß, dass ich nachfragen muss. Und dann macht man es eben nicht. Und das ist aber nicht gut fürs Projekt.
Ja, ich find's spannend, weil ich natürlich auch immer noch raushöre, was lernt der Rest der Wirtschaftswelt, die jetzt vielleicht nicht wirklich mit Steinen und Bau und Beton zu tun haben, daraus. Und ich glaube, eine ganze Menge. Denn wenn wir jetzt vielleicht auch unser gemeinsames Steckenpferd, Christina, nämlich die Mindset-Arbeit, das ist ja das, was uns auch verbindet, mal anschauen. Eigentlich hat das, was wir dort tun, auch BIM-Charakter. Es wird erstmal das große Bild entworfen. Ja. Und am Punkt in Echtzeit manifestiert. Ich sehe so viele Parallelen gerade und finde es super spannend zu sehen, wie viel menschlicher Faktor, wie viel geistige Leistung, wie viel geistige Vorwegnahme und Verdichtung da drin ist und überlege die ganze Zeit und sammle innerlich gerade auch schon so Lektionen für uns alle, die etwas entstehen lassen, die etwas bauen im übertragenen Sinne, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf staubigen Großbaustellen stehen, aber eben auch ein großes Lebenswerk planen. Da haben wir mittelbar schon so viel rausgehört. Was würdest du sagen? Also ich habe gerade rausgehört, erst dann, wenn alle an einem Strang ziehen, wird aus Gewerken ein Werk. Und das ist ja vielleicht auch auf unser Leben als Solopreneurin, als Unternehmerin übertragbar. Erst wenn wir aufhören, so viele Weltentrennungen vorzunehmen und zu der Person zu werden, die etwas Großes kreiert, quasi BIM for Persons, dann kann es funktionieren. Wenn wir uns als ein großes Lebenswerk betrachten, ist das jetzt zu pathetisch, wenn ich diese Parallele ziehe oder kannst du da mitschwingen?
Also erstmal, das hast du wunderschön gesagt, mitschwingen, ja. Und zwar in dem Sinn, dass mir das nie so bewusst war, dass es sehr viel mit dem Mindset, obwohl es vielleicht ein abgegriffener Begriff ist, zu tun hat. Und zwar nenne ich das ja manchmal auch gar nicht Building Information Modeling, sondern Building Information Mindset. weil das für mich die Grundlage ist, so die Basis. Das braucht ein Umdenken und zwar auch in der Gesellschaft, so wie du das jetzt sagst, weil wir haben immer, also jetzt in meiner Branche gesprochen wieder, haben die Pläne Bauzeichner gezeichnet, ja, die haben eine Lehre gemacht, die waren nicht an der Uni. Die haben eigentlich nur das gezeichnet, was du denen gesagt hast. So. Und übersetzt in die BIM-Methodik ist es der BIM-Autor oder die Autorin, die das digitale Modell modelliert. Mhm. Und dies ist eigentlich eine Schlüsselfunktion jetzt. Also das ist nicht das Ende der Food Chain, sondern es ist eine Schlüsselfunktion insofern, dass die Information und das Modell, was da modelliert wird, ist die Basis für alles, was kommt. Daraus ziehe ich meine Massen, daraus mache ich meine Kostenschätzung. Mein Terminplan, ja, alles hängt eigentlich davon ab. Und wenn jetzt diese Basis nicht gut ist, dann kann der Rest das nicht mehr aufholen oder ändern, ja. Ich muss es an der Quelle ändern, an diesem Modell. Deshalb sprechen wir von einer Single Source of Truth, von diesem Kern, ja. Und um das jetzt zum Abschluss zu bringen, brauchst du einfach auf Augenhöhe zu sein mit dieser, mit diesem BIM-Autor, mit diesem Bauzeichner von ehemals.
Mhm. Und die anderen dürfen keine Angst mehr haben, Herrschaftswissen abzugeben, sondern in dem Moment, in dem in Echtzeit alles zur Verfügung steht, kann das Große entstehen und dann passiert nicht das, was du mir im Vorgespräch mal verraten hast. Jemand plant und plant und plant und bei der Umsetzung kommt dann das Rohr an der völlig falschen Stelle raus, da wo gar keine Wand mehr ist. Das ist bei mir tatsächlich wohl nicht möglich, oder?
Hoffentlich wird das vorher vermieden, ja. Das trifft sich, deshalb baut man ja erstmal im virtuellen Raum, weil da eine Betonwand eben viel leichter beseitigt ist als in der realen Welt, wo halt dann jemand mit einem Diamantbohrer kommen muss und diese Aussparungen in die Wand bohren muss.
Absolut. Also wir hören schon raus, es hat viele, viele Vorteile und wir können ganz viel davon lernen. Wer genau ist denn bei dir goldrichtig? Wer sollte sich denn jetzt vielleicht einfach mal ein unverbindliches Gespräch holen? Sind das denn die Betreiber des Gebäudes oder sogar die Planer, die Architektenkollegen? Wer ist bei dir jetzt goldrichtig?
Also wir arbeiten primär mit Bauherrschaften zusammen, aber auch mit Architekturbüros und Fachplanungsbüros. Und da arbeiten wir auf der strategischen Seite als auch auf der organisatorischen und bei Bedarf auch auf der operativen Seite. Das heißt, für Bauherrschaften wäre das das BIM-Management, für Architekturbüros BIM-Gesamtkoordination und für Fachplaner die BIM-Koordination. Und wer ist bei uns richtig? Es sind Laien, Bauherren, die eine unabhängige Beratung brauchen. Ja, also jemand, der die Bauherreninteressen vertritt und das Projekt begleiten kann und genau sieht, wo sind die Holpersteine und wie muss die, wie ich sie nenne, Entscheidungsarchitektur aufgebaut werden. Weißt du, jedes Gebäude hat eine Architektur. Warum hat nicht jedes Gebäude auch eine Entscheidungsarchitektur, jedes Projekt?
Finde ich eine spannende Frage. Dahinter steht ja auch so ein Fall, der diese Führung an sich reißt, ist der Entscheider. Und das heißt, dann unterordnet sich vielleicht ein Gewerk dem mächtigen anderen Gewerk, obwohl das gar nicht dienlich ist für das, was das Gebäude machen soll. Klingt jetzt abstrakt, aber ich hätte schon Ideen, was das sein könnte. Hast du vielleicht eins aus der wirklichen Welt, wo du spürst, boah, da ist die Entscheidungsarchitektur leider auf den Kopf gestellt worden und es wurden Dinge untergeordnet, die eigentlich übergeordnet hätten entschieden werden sollen oder umgekehrt? Hast du da Beispiele?
Ja, es zum Beispiel bei einem Laienbauherr, der muss zwar die Verantwortung übernehmen, aber die Entscheidungsgewalt muss er den Fachleuten übertragen. Mhm. Und in diesem einen Fall war es zum Beispiel so, dass das Fachbüro dann einfach eine Software empfohlen hat, ein Raumbuch empfohlen hat, wo die Datenquelle wieder eine Liste war. Eine Liste, die parallel geführt wurde zu dem dreidimensionalen virtuellen Modell. Und was ich damit mache, ist, dass ich dann wieder zwei Datenquellen habe. Das heißt, diese Idee von der Single Source of Truth, von diesem einen zentralen Quelle der Information fürs ganze Team, wurde damit dann ja wieder aufgehoben, indem ich eben eine Tabelle hatte und ein Modell. Und was da der Konflikt ist, dass ich eben zwei Informationsquellen habe, die sich widersprechen können. Und dann keiner weiß, was gilt jetzt? Das, was in der Tabelle steht oder das, was im Modell ist? Und das sind einfach vermeidbare Dinge. Ja, und das weiß aber ein Laienbauherr nicht. Aber ich kann, wenn ich das Projekt begleite, weiß ich einfach aus Erfahrung, auf was ich schauen muss, dass diese ganz einfachen, simplen Prinzipien auch eingehalten werden vom Team und nicht einzelne Büros ihre Einzelinteressen durchsetzen, weil sie schon immer mit dieser Software gearbeitet haben oder weil sie mit dieser Firma eine gute Beziehung haben. Deshalb ist meine Beratung neutral.
Und es klingt so, als würde sie sich sehr schnell auszahlen. Denn vielleicht auf eine Art und Weise, die wir gar nicht nachvollziehen können, weil wir gar nicht wissen, warum wir später so viel mehr bezahlt haben, wo der Fehler eigentlich gelegen hat. Denn das versandet dann ja auch. Und diese Transparenz, die du herstellst, klingt so, als spare sie sehr, sehr viel Geld, oder?
Ja, aus meiner Sicht definitiv. Mhm. Allerdings findet man das ja immer erst hinterher raus. Ja, obwohl es natürlich auch Bestandskunden gibt, die da Zeugnis von geben können, dass es funktioniert.
Und auch hier haben wir wieder rausgehört, die Führungsqualitäten, also das echte Baustellen-Leadership ist wichtiger als jede Technik. Denn wie du hast es schon gesagt, wenn wir two sources of truth haben, dann weiß man nicht, was sticht. Wir wissen nicht, was gibt jetzt den Ton an. Also meine abschließende Frage an dich wäre, ist Führung am Bau, Leadership, wahres Leadership, ein viel, viel wichtigeres Skill als die Software, als die Technik?
Also die Führungskraft oder die Führung am Bau ist die entscheidende Instanz. Da werden Entscheidungen gefällt, da werden die Weichen gestellt. Da kann die Technik ja gar nicht mithalten. Das ist für mich ein ungleicher Vergleich. Mhm. Ja, es hängt alles von der Führung ab. Deshalb beraten wir ja auch die Bauherrschaften, weil da der Hebel sitzt. Die setzen die Verträge auf, die bestimmen, wie sie ihr Projekt realisieren wollen, welche Ziele sie verfolgen damit. Und ja, deshalb ist es Führungskraft, deshalb ist es die Führung am Bau, und zwar nicht nur fürs Projekt, sondern auch für jede Disziplin, die diese Entscheidungen trägt. Es sind einfach die Menschen, die am wichtigsten sind, ja, die Entscheidung tragen und nicht die Technik.
Ja, ganz, ganz.
Und definitiv. Es muss von top down kommen, ja. Deshalb, es muss von oben herabkommen, weil da eben die größten Hebel sind, weil die Entscheidungen gefällt werden.
Und jetzt wird auch klar, warum du das M in BIM mit Mindset übersetzt. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Wenn du zum Schluss noch einen Appell richten darfst an entweder Menschen in der Baubranche, die da mit zu tun haben mit der Lebenswürdigkeit von Gebäuden, oder aber auch an alle Unternehmerinnen, Unternehmer, die uns zuhören und die einfach die Frage von Architektur, von Entscheidung, von Abläufen, von Prozessen interessiert, welche Nachricht hast du?
Hab Mut, was Neues zu wagen. Hab Mut, ohne die Sicherheit und die Gewissheit, wie der Ausgang sein wird, etwas Neues zu beginnen. Es gibt immer auch Rat auf dem Weg. Es gibt tolle Bewegungen und tolle Vereine. Es gibt überall Möglichkeiten, sich auch Support zu holen. Und das würde ich auch an Uplift zurückspielen. Ich habe mir ja auch bei euch Rat geholt. Ja, also es gibt immer eine Lösung, es gibt immer jemand, der einen begleiten kann. Man muss sich nur auf den Weg machen. Und das muss man selber tun. Diese Entscheidung loszugehen, das muss man selber machen.
Ja, sehr schön. Und vielleicht auch können wir noch ergänzen, wir dürfen uns auch Unterstützung holen dabei, das große Bild erstmal zu malen, egal ob sich's um das große Bild des Bauprojektes handelt oder des unternehmerischen Projektes. Denn wenn wir so aus den Niederungen unseres Daseins kommen, ne, also aus dieser Froschperspektive, dann ist es so schwer, das große Bild aufzuziehen und sich dabei Unterstützung zu holen, in deinem Fall halt mit dir als einer Frau, die agil und solide baut, die es liebt, die Technik zu benutzen, aber damit das Große entsteht und nicht als Selbstzweck. Das kann ich nur empfehlen. Holt euch gerne ein Gespräch, wenn ihr spürt, boah, ich bin vielleicht so eine Laienbauherrin und möchte mit Christina mal mein eigenes Bauprojekt durchgehen.
Vielen herzlichen Dank, Nicole.